Als ich mich beschäftigt habe mit diesem Predigttext, da hatte ich ein kleines Problem, als ich über das erste Wort gestolpert bin. Im deutschen Übersetzung wirkt es ganz unverfänglich. Da steht nämlich bei Luther zum Beispiel nur deshalb. Im Griechischen steht da tuto charin. Das heißt so viel wie alles, was ich davor gesagt habe, deshalb. Deshalb, also was jetzt kommt in diesem dritten Teil unserer Predigtreihe, berufen und gesandt in Christus, lässt sich gar nicht verstehen, wenn man die letzten zwei Gottesdienste gefehlt hat. Gute Nachricht für die, die nicht da waren, man kann die Predigten nachhören auf der Homepage. Aber damit ihr nicht ganz vollkommen verloren seid, und außerdem gibt es mir die Chance, ja sozusagen dreimal so lange zu predigen, weil ich heute über drei Kapitel predigen muss, habe ich gedacht, ja, das mache ich jetzt einfach. Drei Kapitel, seid ihr bereit? Ich sehe schon die Konfis. Oh. Da müsst ihr jetzt durch, okay? Und damit es nicht ganz so dröge wird, habe ich gedacht, also dröge wird hier gar nichts. Aber damit es sozusagen vielleicht anschaulicher wird, habe ich gedacht, ich versuche mal, das Ganze ein bisschen grafisch euch zu gestalten. Also sozusagen, das erste Kapitel hatten wir gesagt, und das Wichtigste, einer der wichtigsten Begriffe im Epheserbrief ist in Christus. Paulus schreibt den Christen dort, hey, ihr seid in Christus. Ihr habt einen Bund mit ihm geschlossen oder er hat einen Bund mit euch geschlossen, ja. Ihr seid mit ihm verbunden. Alles, womit sozusagen Christus mit Jesus gesegnet ist, gehört euch. Ihr seid geliebt und beschenkt. Ja, also wenn das jetzt Jesus ist, hier ist der Heiligenschein und wir sind hier, dann ist quasi ein Bund, hat er mit uns geschossen, und in Christus, in der Verbindung mit Christus, seid ihr geliebt und ihr seid beschenkt mit allem geistlichen Segen. Darum ging es. Ihr seid geliebt, beschenkt, angenommen in seinen, angenommen, adoptiert in seine Familie. Ihr seid mit seinem Heiligen Geist versiegelt worden in Christus, in der Verbindung mit Christus, seid ihr mit allen geistlichen Segen gesegnet. Darum ging es im ersten Gottesdienst. Damit fängt Paulus an. Und dann betet er dann, dass die Gemeinde das auch checkt, ja, und weiß, wie sie gesegnet ist. Im zweiten Kapitel, da ging es dann darum, dass ihr gerettet und versöhnt. Versöhnt seid. Gerettet und versöhnt. Und das zweite Kapitel fängt ziemlich krass an, weil es sagt, ihr wart tot in den Sünden. Ihr seid ohne Gott spirituell von der Quelle des Lebens getrennt. Und ihr wart tot, und wenn ihr nicht sozusagen vom Geist Gottes angetrieben worden seid, dann werdet ihr angetrieben in eurem Leben von den Begierden, die in euch sind. Und die führen zur Destruktion, zum Machen kaputt. Diese machen einen fertig irgendwie so. Ihr seid losgelöst von Gott. Und Jesus sagt mal was Ähnliches. Er sagt einmal, wer in mir ist, ja, wer mit mir verbunden ist, wieder wer in Christus ist, wer in mir ist, der bringt viel Frucht. Aber ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich seid ihr sozusagen spirituell tot. Ja? Und er sagt, Gott will das aber gar nicht. Und deshalb geht es dann weiter in diesem Epheser 2. Ihr seid mit in Christus, seid ihr lebendig gemacht worden. Ihr seid mit ihm gestorben, ihr seid mit ihm auferstanden und mit ihm seid ihr zur Rechten Gottes gesetzt. Und das Ganze im Spannende im zweiten Kapitel ist, dass das in der Vergangenheitsform stattfindet. Ja? Und das kann man sich sozusagen so vorstellen, ich versuche das mal, das ganz kurz zusammengefasst. Also, So, ein Stuhl mit 5 Beinen. Gut, sehr gut. Okay, Gott, der hier oben ist, tritt an unsere Stelle. Er stirbt für uns und für unsere Schuld. Ja, er geht runter da und nimmt auf sich all unsere Schuld. Im 2. Korintherbrief heißt es, er, der von keiner Sünde wusste, den hat Gott zur Sünde gemacht. Christus wurde für dich und für mich zur Sünde, fürs Leid der ganzen Welt, für alle Ungerechtigkeit und Schlechtigkeit ist er gestorben und er nimmt das auf sich, deine und meine Schuld. Und er gibt dir seinen Platz an deine Stelle. Also was bedeutet Sünde, dieses Getrenntsein, dieses Sterben? Bedeutet, dass Gott den Platz einnimmt, den du verdient hättest. Das muss man sich ja vorstellen. Der König des Universums nimmt deinen Platz ein für deinen Bockmist und er gibt dir den Platz, den eigentlich nur Gott verdient hat. Sünde bedeutet, dass wir uns eigentlich versuchen, immer auf Gottes Thron zu setzen, dass wir versuchen, zu bestimmen. Und Gott sagt, das führt in den Tod. Das ist ein Leben, das destruktiv ist. Aber ich möchte es nicht. In seiner Barmherzigkeit kommt er, stirbt für uns und in Christus bist du gerettet und wirst auf seinen Platz, du bist, sitzt in dieser Verbindung zur Rechten Gottes. Das schenkt dir Gott. Und dieses ist nicht nur, dass du gerettet bist, sondern das versöhnt auch, weil, und jetzt kommt der Clou, den der Paulus sagt, das gilt nämlich für Juden genauso wie für Nichtjuden, also für Heiden. Und damit schafft Gott etwas, was eine Versöhnung ist, und was für uns heutzutage vielleicht nicht ganz so gleich eindeutig ist, aber wenn man sich das vorstellt, Paulus greift da das Bild vom Tempel auf und sagt, erinnert euch mal, im Tempel, da gab es eine Mauer und diese Mauer hat die Juden getrennt von den Heiden, weil die Heiden durften nur bis dorthin rein. Und jetzt sagt, diese Mauer, diese Trennung hat Gott eingerissen, weil nämlich das für uns alle gilt, für Juden wie Nichtjuden. Und zeichenhaft wird sozusagen hier eine Versöhnung und Gottes Willen klar, nämlich, dass Gott die ganze Welt versöhnen möchte mit sich und untereinander. Ja? Und da sagt er jetzt immer deshalb, ja, weil Gott sozusagen euch beschenkt hat, gesegnet hat, mit Christus verbunden hat, gerettet hat und versöhnt hat. Deshalb, und jetzt sind wir beim Predigtext von heute und unserem Thema für heute, was heißt, du bist in Christus berufen und gesandt. Und was das heißt, darum geht's jetzt. Okay, so, jetzt sind wir alle auf dem gleichen Stand. Und der Predigtext, ich lese ihn vor, aus dem 3. Kapitel. Deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch Heiden, für euch Nichtjuden. Ihr habt ja gehört, welches Amt, also welcher Auftrag die Gnade Gottes mir für euch gegeben hat. Durch die Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, wie ich eben aufs Kürzeste geschrieben habe. Daran könnt ihr, wenn ihr es lest, meine Einsicht in das Geheimnis Christi erkennen. Dieses Geheimnis war in früheren Zeiten den Menschenkindern nicht kundgemacht, wie es jetzt offenbart ans Licht getreten ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist. Nämlich, dass die Heiden, die Nichtjuden, jetzt Miterben sind und mit zu seinem Leib gehören und Mitgenossen der Verheißung in Jesus Christus sind durch das Evangelium. Also dieses Geheimnis, dass jetzt Juden mit Heiden zusammen und Nichtjuden Anteil haben an dem, was Gott seinem Volk versprochen hat in Christus. Dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, das ist ein Geschenk der Gnade Gottes. Ich verdanke es seiner Macht, die in meinem Leben wirksam geworden ist. Mir, als dem Allergeringsten unter den Heiligen, hat Gott in seiner Gnade den Auftrag gegeben, den nichtjüdischen Völkern zu verkündigen, weiterzusagen, was für ein unermesslich großer Reichtum uns in Christus geschenkt ist. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu öffnen, wie der Plan verwirklicht wird, den Gott, der Schöpfer des Universums, vor aller Zeit gefasst hatte. Bisher war dieser Plan ein in Gott selbst verborgenes Geheimnis. Doch jetzt sollen die Mächte und Gewalten in der unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, durch euch, die ganze Tiefe und Weite von Gottes Weisheit erkennen. Diesen ewigen Vorsatz hat Gott jetzt ausgeführt in Jesus Christus, unserem Herrn. Durch den haben wir Freimut, offenen Zugang in aller Zuversicht, im Glauben, durch den Glauben an ihn. Darum bitte ich, dass ihr nicht müde werdet wegen der Bedrängnisse, die ich für euch leide, die für euch eine Ehre sind. Deshalb, jetzt greift er wieder auf, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Das ist was ganz Spannendes. Deshalb, und dann fängt er an und ihm fällt noch was ein. Und deswegen kommt jetzt eine kleine so Parenthese, nennt man das, oder ein Einschub. Und dann geht es weiter mit dem zweiten Deshalb und dem Gebet, was wir hier vorhin miteinander gebetet haben. Deshalb, und dann sagt er, sage ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch. Deshalb, und dann fängt er an, von sich zu reden. Warum? Ich glaube, weil er sozusagen zeigen möchte, was in Epheser 1 und 2 für konkrete Auswirkungen hat auf die Identität. Es geht ja um die Identität, wer glaubst du, dass du bist in Christus? Ja? Und Paulus sagt hier, deshalb sage ich, Paulus, der Gefangene Jesu Christi für euch. Er zeigt ihnen nochmal, wer er ist. Und gleichzeitig ist es ganz schön komisch. Oder? Denn Paulus sitzt im Gefängnis und ist eigentlich ein Gefangener der Römer. Eigentlich müsste er ja schreiben, deshalb sage ich, Paulus, der für Jesus Christus gefangen ist von den Römern oder so. Aber nein, seine Identität ist so fest verwurzelt, er ist so in Christus, dass selbst diese Gefangenschaft ihn nicht aus dieser Verbindung rausreißt. Seine Identität ist ganz klar. Er hat ihnen das entfaltet und er weiß das nicht nur vom Kopf, sondern es hat seine gesamte Person so durchdrungen, dass er weiß, ich bin in meinen Umständen so gehalten und geborgen, dass ich nicht der Gefangene der Römer bin. Wenn Gott wollte, wäre ich schon längst frei. Ich bin der Gefangene Christi. Ich bin in Christus und in Christus weiß ich, wer ich bin. Und es wird nochmal besonderer, wenn man sich überlegt, wer ist dieser Paulus? Der Paulus ist derjenige, der die Christen verfolgt hat. Das ist derjenige, der die Christen verfolgt hat und der ein Mörder ist. Aber all das definiert ihn nicht mehr. All seine Vergangenheit, auch nicht seine Leistungen. Er ist ziemlich am Ende seines Lebens geschrieben. Man könnte sagen, ich, Paulus, der Apostel, der das Evangelium über die ganzen Grenzen des Römischen Reiches gebracht hat, auch das definiert ihn nicht. Sondern ich in Christus, ich gehöre zu ihm. Ich bin ein gefangener Christi. Ich bin so mit ihm verbunden, dass jetzt quasi Christus mit mir hier gefangen ist. Und das ist meine Frage jetzt an dich. Wenn du die letzten zwei Kapitel bedenkst, wer du bist, dass du gesegnet bist mit all den geistlichen Segen, dass du gerettet, versöhnt, geliebt, angenommen bist, was macht es mit dir? Wie hat es deine letzten zwei Wochen verändert zu leben? Wie verändert das dein Leben? Wenn bei dir alles zerbricht und deine Pläne nicht aufgehen, wie du es dir wünschst, woran wärmst du dein Herz? Wärmt das Evangelium, also diese gute Nachricht, dein Herz? Woraus beziehst du denn deine Identität? Ich bin ein guter Schüler, eine gute Schülerin. Ich bin beliebt. Ich habe Erfolg im Beruf. Ich mache Karriere. Ich habe Macht. Ich habe eine gute Familie. Ich bin Schriesemer. Ich denke, wenn in unserem Leben was zerbricht, dann merkst du, woran das Herz hängt. Weil dich was, was dich bestimmt, die Sorgen um deine Kinder, um die Zukunft, um deine Rente, der Neid, was anderen gelingt und bei dir nicht, oder die Angst vor den Dingen, die dir sozusagen bevorstehen, dass du Christ bist und gut lebst, dich bemühst, gut zu leben. Es ist so schnell, dass man sich definiert über das, was man tut. Pascal hat mal gesagt, das Elend des Menschen besteht darin, dass er nicht allein in seinem Zimmer sein kann und einfach nur glücklich. Weil wir immer was dazu brauchen, etwas, was uns definiert. Wenn ich das habe, dann bin ich glücklich. Wer kann schon von euch später im Kirchcafé stehen, einfach so und glücklich sein? Stehe ich hier alleine rum? Suche ich mir schnell jemanden, damit ich nicht dumm rumstehe? Das ist eine Unsicherheit in uns. Wir sehnen uns danach. Und an diesen Unsicherheiten merkst du, das Konzept von Identität, wer wir sind, oft in Schichten ist. Und oft ist es so, dass das Evangelium, die gute Nachricht, wer wir sind, dass wir Gottes Kinder sind, geliebt in Christus angenommen, dass es so unsere Oberfläche so noch so zukleistert. Aber so, wenn man dann in die Tiefe geht, dann bestimmen wir uns doch irgendwie dann, wer ich bin, was meine Eltern zu mir gesagt haben, wer ich bin oder sowas. Oder was meine Clique zu mir sagt oder so. Paulus, bei dem war das anders. Bei dem, der hat es verstanden vom Kopf und bei dem hat was im Herz Klick gemacht und hat gemerkt, selbst diese Katastrophe jetzt reißt mich da nicht raus. Und er erkennt etwas und dann schreibt er durch weiter. Durch die Offenbarung ist mir das Geheimnis kundgemacht worden, was ich euch beschrieben habe. Dieses Geheimnis, dass nämlich jetzt alle Juden und Nichtjuden in Christus zu ihm gehören dürfen, durch das Evangelium und dass ich euch weitergeben darf. Geheimnis, sagt er, im Griechischen steht das Wort Mysterion dort und das ist ein bisschen anders, als wir Geheimnis heute definieren. Bei uns ist ein Geheimnis etwas, was wir verborgen halten vor anderen. Im Griechischen ist das Mysterion etwas, wo ich davor stehe und staune, weil ich es mit meinem Verstand nicht ganz fassen kann. Meine Frage ist für dich, Paulus, der steht vor diesem Plan Gottes, erklärt ihn und sagt, das ist ein Geheimnis, das ist ein Mysterium. Und man spürt das, was ihn fasziniert. Und für mich ist die Frage, ist es bei dir auch so, dass du sagst, Wahnsinn, wenn dich jemand fragt, bist du Christin oder bist du Christ, denkst du dir, ja klar, ich bemühe mich oder nee, ich weiß noch nicht so genau. Oder staunst du und denkst dir, ja, ich kann es selber noch nicht ganz fassen, aber ja, ich bin Christ, weil Gott hat mich erwählt. Ich weiß, es ist wie ein schlechter Witz, aber er will mich, wirklich mich haben. Und das ist unglaublich, oder? Paulus reagiert ein bisschen so. Er sagt, kaum zu glauben, dass ich ein Diener dieser Botschaft geworden bin, ist einfach ein Geschenk der Gnade Gottes. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich auch immer, Wahnsinn, dem Allergeringsten, dem Letzten, dem hat er den Auftrag gegeben, das den nichtjüdischen Völkern weiterzugeben. Es ist mein Auftrag, allen Menschen die Augen dafür zu geben. Ist doch krass, oder? Ist doch Wahnsinn, ist doch Hammer. Ich, dass Gott seinen Plan nimmt und mich dazu berufen hat. Und dann schreibt er, und jetzt wird es für euch interessant, bisher war dieser Plan bei Gott ein verborgenes Geheimnis, doch jetzt sollen alle Völker, alle Mächte und Gewalten in der sichtbaren und unsichtbaren Welt durch die Gemeinde, bam, durch euch die ganze Tiefe und Weisheit und Liebe Gottes erkennen. Du wirst hineingenommen in diesen Auftrag. Du bist berufen, das, was du erkannt hast, weiterzugeben, weiterzusagen. Du bist berufen, aus dieser Identität heraus zu leben. Und liebe Freunde, wenn es nicht aus den ersten zwei Kapiteln kommt, dann wird es furchtbar schief. Weil das soll nicht irgendwas Aufgesetztes sein, dass wir sozusagen Leuten irgendwas erzählen vom Pferd oder sowas, sondern das geht aus uns, weil wir so verändert sind, weil wir gerettet, versöhnt, erlöst, geliebt sind, dass es aus dieser Identität herausgeht. Deshalb kommt das. Ihr, liebe Gemeinde, ihr seid berufen, alle Völkern die Liebe Jesu weiterzugeben. Jesus sagt mal, an der Liebe unter euch soll die Welt erkennen, dass ihr meine Kinder seid. Der Taufauftrag, den die Konfis kennen und auswendig gelernt haben, ihr sollt weitergeben. Was ihr empfangen habt, sollt ihr andere weiterlernen. Ihr sollt sie taufen und ihnen sagen, das gilt für dich auch. Du bist beschenkt, du bist geliebt, in seine Familie aufgenommen. Der Auftrag geht an uns. Christus möchte die ganze Welt versöhnen, zusammenführen. Das ist ein Vorgeschmack für einmal, wie Gott die ganze Welt und das ganze Universum versöhnen und vereinen wird. Und ihr als Gemeinde sollt es vorleben, vorverwirklichen. Der Kommentator F.F. Bruce hat gesagt, ich übersetze es mal, die Kirche wird hier zum Gottespilot, die Gemeinde, die Herausgerufenen werden zu Gottes Pilotprojekt für ein versöhntes Universum in der Zukunft. Ihr seid berufen, eine neue Gemeinschaft zu sein, in der etwas schmeckbar und erfahrbar wird, von wie Gott diese Versöhnung sich gedacht hat. Alt, jung, neu, alt, Männer, Frauen, komische Leute und total sozial kompetente, wunderbare, herzliche Menschen, die Kreativen wie die Strukturierten, die Organisierten, alles versöhnt in einer Gemeinde wird hier gelebt. Hier werden Familien wird als Gottes Familie gelebt. Christsein ohne Gemeinde, sagt Paulus, geht gar nicht. Du gehörst zu ihm in diese Familie und die Familie ist der Ort, der dich prägt. Und es langt nicht einmal sonntags im Gottesdienst. Du brauchst diese Gemeinschaft, wo du sie lebst, wo du geprägt wirst, wo du das immer mehr in dein Leben verwirklichst, die Schichten deiner Identität immer mehr von dieser Wahrheit des Evangeliums durchdrungen werden und verändert werden. Ich glaube, wir spielen oft nur Gemeinde, statt es zu sein und zu begreifen, wie großartig und wie groß Gottes Plan mit uns ist. Du bist berufen und gesendet in diesen Ort, dass wir miteinander eine neue Gemeinschaft bilden und die Welt erkennt, wie Gott sich einmal dieses Universum versöhnen wird. Steile Worte, denkt jetzt vielleicht der eine oder die andere. Der Paulus war auch nicht so naiv, der wusste, wie es in Gemeinden zugeht. Ja, wo kommt denn jetzt die Kraft her oder wo kommt denn diese Veränderung her? Und deshalb kommt er zu dem zweiten, deshalb. Er fängt das Kapitel an mit deshalb und dann greift er es auf und sagt, deshalb. Und jetzt könnte ich noch mal eine Predigt dran setzen, irgendwie über den gesamten das Gebet, was wir vorhin gehört haben. Ich versuche mich kurz zu fassen. Aber in dem Gebet geht es, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, dass er euch Kraft gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit stark zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass ihr begreifen könnt, wie geliebt ihr seid, dass Jesus durch den Glauben in euch wohnt. Erstens, es reicht nicht nur, das zu wissen. Es braucht, dass diese Identität bei uns sozusagen aus hier, das steht für diesen Epheser 1 und 2, dass das Realität wird. Dazu reicht es nicht, dass ihr es jetzt wisst, sondern es braucht erstens eine Erfahrung. Es braucht eine Erfahrung, nicht nur Gefühl, sondern eine Erfahrung, die das Leben verändert und umkrempelt. Als Pascal, der Philosoph, diese Erfahrung gemacht hat, dass Gott real ist, da hat er sich ein Memorial in sein Gewand stecken lassen und das erste Wort lautet Feuer, Feuer, Feuer. Dann kommt das Datum von dieser Erfahrung, die er hatte, und dann kommt nicht der Gott der Philosophen, sondern der Gott Abrahams, Jakobs und Isaaks. Eine Erfahrung. Und diese Erfahrung, die kommt nur durch den Heiligen Geist. Es ist eben was anderes, das zu wissen und das erfahren zu haben. Jonathan Edwards, ein anderer Prediger, hat gesagt, das ist wie mit Honig. Du kannst wissen, dass Honig süß ist, aber du kannst es auch schmecken. Und ich frage mich, wie viele von uns mehr sozusagen alles genau wissen, als dass sie geschmeckt haben, dass Gott gut ist. Es braucht diese Erfahrung und deswegen wechselt er von dem Bericht in ein Gebet, weil diese Erfahrung kommt im Gebet und es braucht ein Herz, das sensibel berührbar ist. Ja? Es braucht zweitens ein Herz, das sensibel berührbar ist für diese Wahrheit. Du kannst es hören, du kannst es heute hören und kannst dir denken, ja, schön. Aber es kann auch dein Herz berühren und sagen, wow, ich bin gemeint, ich bin angenommen, ich bin berufen, ich gehöre dazu. Und es betrifft dein Herz. Vielleicht ein Beispiel, es braucht diese Erfahrung und diese Berührbarkeit des Herzens und das kann man nicht machen, deswegen betet der Paulus und es ist ein macht der Heilige Geist. Wenn ihr euch vorstellt, liebe Konfis, früher, also bevor dem digitalen Zeitalter, ja, bevor es sozusagen Fotohandys gab und sonst was, da musste man seine Bilder und seine Fotos in einem Laden entwickeln. Ist schwer vorzustellbar. Man musste so einen Film nehmen und dann im Laden tatsächlich abgeben. Dann musste man 2 Wochen warten und wenn man Glück hat, dann hat man sogar Fotos dazu zurückbekommen, die einigermaßen scharf waren oder die das Motiv drauf hatten. Und dieses Foto wurde in ein Fotolabor gegeben und das wisst ihr vielleicht schon, ne? Das wurde in eine Dunkelkammer gegeben und dort wird das Papier behandelt mit Chemikalien dann wird es belichtet und diese Chemikalien, die machen, dass dieses Bild sich in dieses Fotopapier reinbrennt, sozusagen reinbegibt. Wenn das jetzt chemisch, physikalisch nicht alles ganz richtig erklärt war, kann ich auch nichts machen, ich bin halt Pfarrer. Aber das ist sozusagen quasi, was da passiert. Und jetzt kommt der Clou, der Heilige Geist ist derjenige, der sozusagen in dieser Kammer diese Wahrheiten in dein Herz reinbrennt, so dass es dich verändert. Es braucht diesen Heiligen Geist, der das reinbrennt und das Herz sensibel macht. Und dieses Fotolabor, diese Dunkelkammer, die kann man sagen, es braucht dieses Gebet. Es braucht einen Ort, wo du Gott erlaubst, dass er das macht bei dir. Das passiert nicht sozusagen von einmal Sonntag in die Kirche gehen oder so. Du kannst dich auch nicht eine Stunde in die Garage stellen und dann bist du ein Auto. Das funktioniert auch nicht. Also der Vergleich hinkt ein bisschen, weil du kannst dich nicht so lange, wie du willst, in die Garage stellen. Du wirst nie ein Auto werden. Aber du kannst dich Gottes Gegenwart aussetzen und beten und dann wird sozusagen Gott in diesem Gebet und in dieser Meditation diese Wahrheiten in dein Herz reinbrennen. So. Und hier heißt es, was bedeutet es konkret? In diesem kleinen Abschnitt, da heißt es, dass du begreifen kannst. Und dieses Wort für begreifen, die Höhe, Länge und Breite und Größe der Liebe Gottes, dieses Begreifen, dieses Wort für begreifen, das ist im Griechischen eins mit erobern oder ringen. Und das ist ein komisches Wort. Diese Wahrheit erringen, erobern, begreifen, damit ringen, damit sozusagen sie im Herzen bewegen, bis sie da drin sind. Und das ist im Prinzip christliche Meditation, dass du quasi diese Wahrheiten in deinem Herzen so lange bewegst und mit auf dein Leben anbringst, bis der Heilige Geist sie da reingebrannt hat und in den Tiefen deiner Identität verankert hat. Dass du so wie der Paulus eben auch im Leid, auch wenn das Leben nicht so läuft, wie du es dir vorstellst, dir sicher bist und dass du in Christus bist, berufen und gesandet. Nur durch diese Erfahrung und durch dieses Gebet und durch diese Meditation verändert Gott dich und macht dich bewusst, dass du berufen bist, in dieser Gemeinde zu sein. Mit allen Heiligen steht da drin. Nie alleine, sondern in Gemeinschaft. Und wir hören jetzt gleich die Band, die zwei Musiker hören wir, mit einem Lied, das uns begleitet durch diese Reihe I am who you say I am. Und Musik ist manchmal so eine Art und Weise, das in das Herz zu brennen, zu hören, diese Stimme zu hören. Und ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Da heißt es, wer bin ich, dass der höchste König mich willkommen heißt? Ich war verloren, aber du hast mich reingeholt. O, deine Liebe für mich. Wen der Sohn frei macht, ja, der ist wirklich frei. Von den Umständen, von dem, was einem gefangen macht. Frei, losgekauft und erlöst von den Kräften, destruktiven Kräften der Sünde. Ja, er ist für mich gestorben und er hat einen Platz im Haus meines Vaters für mich gemacht. Ja, ich bin ein Kind Gottes. Ich wünsche euch und mir, dass wir immer mehr erkennen, und die Wahrheit sich immer, diese Gospel, diese Evangeliumswahrheiten, diese Wahrheiten, dass du geliebt, dass du versöhnt, gerettet bist, sich in dein Herz brennt. Ich bete mit uns. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir geliebt und beschenkt und gesegnet, angenommen, versöhnt und gerettet sind. Und das ist so groß, dass wir es eigentlich nicht fassen können mit unseren kleinen Herzen. Und deshalb beuge ich meine Knie vor dir, Vater, und bitte dich, dass du uns Kraft gibst, stark zu werden am inneren Menschen und das zu begreifen, wie groß deine Liebe ist. Dass du uns wichtig und herrlich machst, was du in Jesus getan hast für uns. Dass du in deiner Fülle bei uns und in uns wohnen kommst. Danke, dass du uns zusprichst, wer wir sind, nämlich deine Kinder Gottes in Jesus. Amen.